Ihr Lieben, unschuldig, schuldig steht als Überschrift über diesem Gottesdienst. Und das Wort unschuldig begegnet uns öfters mal in den Nachrichten. Ist euch das schon aufgefallen? Es gibt immer mal unschuldige Opfer zu beklagen. Opfer von Verbrechen, Opfer von Naturkatastrophen, Zivilisten im Krieg, die mit getroffen werden, die umkommen. Unschuldige Opfer. Und das stimmt natürlich irgendwie, sind Menschen auch unschuldig an einem Unglück, das sie betrifft. Aber gibt es überhaupt eigentlich unschuldige Menschen? Jesus hatte dazu eine ziemlich klare Meinung. Und ich möchte euch gleich einen Predigttext vorlesen. Ich möchte aber vorausschicken, dass dieser Text vielleicht verstörend wirken könnte auf manchen. Er wirkt vielleicht verstörend, aber am Ende wird das Evangelium stehen, die frohe Botschaft, keine Sorge. Der Zusammenhang ist so, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, mit ihm eine ganze Menge von Menschen, wie das eigentlich immer so war. Und Jesus hat jede Gelegenheit genutzt, das Evangelium zu verkünden, die Menschen zu belehren über Gott und Gottes Reich. Er hat Menschen geheilt. Und dann passiert Folgendes. Es kam aber einige Leute, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit dem Blut ihrer Opfertiere vermischt hatte. Also das klingt auch schon verstörend, das ist aber gar nicht das, was ich gemeint habe. Was ist da passiert? Es wird nirgends anders irgendwie berichtet. Offensichtlich haben Leute aus Galiläa, das auch zu Israel gehörte, im Tempel Opfer gebracht, das heißt Tiere geschlachtet. Und aus irgendeinem Grund haben sie den Unmut der Besatzungsmacht, der römischen Besatzungsmacht auf sich gezogen und wurden selber im Tempel, was ja schon mal schlimm ist, auch umgebracht und das Blut, ihr Blut vermischt mit dem der Opfertiere. Und das ist für Juden, in deren Religion ja Reinheit eine ganz große Rolle spielt. Und da wird ganz viel voneinander abgetrennt und das darf damit nicht zusammen sein und dieses alles. Und da wird das Blut von Menschen mit Tieren vermischt. Das ist eigentlich empörend. Und das ist schlimm, auch für die Angehörigen von denen, die das überlebt haben. Und da kann so eine Wut in einem aufsteigen, eine ohnmächtige Wut. Da müsste man doch was machen, aber man kann nichts machen. Und vielleicht sind die Leute deshalb auch zu Jesus gekommen. Die haben vielleicht gedacht, sie können diese Wut auch in ihm entfachen. Denn er hat ja schon gezeigt, dass er Lösungen hat für große Probleme. Vielleicht würde Jesus auch Wut kriegen und die Römer rausschmeißen oder irgend sowas in der Art. Wir wissen es nicht. Aber sie erzählen also Jesus von diesem empörenden Ereignis. Und Jesus wandte sich an sie und sagte, meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als alle anderen Galiläer, weil ihnen dies widerfahren ist? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen. Oder jene 18, auf die der Turm am Teich von Schiloach stürzte und sie tötete, meint ihr, sie seien schuldiger gewesen als alle anderen Bewohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, aber wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen. Das ist das, was ich gemeint habe, was vielleicht manchen verstören könnte, dass Jesus sowas sagen kann. Es ist ja ganz typisch, dass Jesus ganz oft nicht auf das eingegangen ist, was die Leute ihm vorgetragen haben als Anliegen, sondern er hat eigentlich immer in ihre Herzen gesehen und ihnen als Antwort das gesagt, was sie hören mussten. Und in dem Fall war das, du bist nicht besser als jene Leute, denen dies widerfahren ist. Das wird vielleicht manchen irgendwie empören, und sagt sich, wieso denn? Was soll denn das heißen? Ich bin doch ein guter Mensch. Wieso soll ich etwa so ein Schicksal erleiden wie diese Leute? Der Gedanke war übrigens damals, glaube ich, weit verbreitet unter den Juden. Wenn jemand was Schlimmes erlebt, wenn jemandem was Schlimmes zustößt, dann muss das immer eine Strafe sein für etwas. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesus an einem Bettler vorbeigeht, der blind geboren wurde. Und da fragen ihn die Jünger, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Also dieses Denken, da muss ja was vorgelegen haben, dass so etwas geschehen konnte, war damals weit verbreitet, aber nicht nur damals, es hat sich durch die Jahrhunderte durchaus erhalten und das ist eigentlich auch ein bequemes Denken. Also wenn es einen nicht gerade selbst betrifft natürlich. Wenn jemand was Schlimmes erlebt und man kann sagen, das muss ja eine Strafe Gottes sein, wie werde ich mich denn da einmischen und Gott etwa ins Handwerk pfuschen? Und da ist man schon mal fein raus. Das ist aber nicht die Denkweise von Jesus und es sollte auch nicht unsere Denkweise sein. Jesus sagt also, alle Menschen sind gleich schuldig oder sündig. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum wird aber einer von einem Schicksalsschlag betroffen und ein anderer nicht? Dieser Turm am Teich von Schiloach, das ist auch nicht irgendwo anders nochmal beschrieben. Ob der vielleicht noch im Bau war und ein Unglück passiert ist oder es Pfusch am Bau gegeben hat und der Turm eben umgefallen ist. Und man kann sich vorstellen, dass da einer gestanden hat, der hat noch an der Nasenspitze den Wind empfunden von dem umfallenden Turm und andere sind getroffen worden und sind gestorben. Warum trifft es die einen und die anderen nicht? Warum trifft es mich? Ist ja auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Warum ich? Habe ich etwas falsch gemacht? Liebt Gott mich nicht mehr? Ich möchte dazu vier Gedanken sagen, die ich aus der Bibel entnehme, aber gleich vorausschicken. Seit Jahrtausenden machen sich Menschen Gedanken über dieses Thema und versuchen herauszukriegen, wie kommt eigentlich das Böse in die Welt? Warum betrifft es eben manche und manche scheinbar gar nicht? Und ich bin nicht derjenige, der es rausgekriegt hat. Eigentlich ergeben sich bei jedem dieser Gedanken neue Fragen. Es bleibt irgendwie unbefriedigend. Also der erste Gedanke. Wir alle wissen, wir geben das ja auch zu eigentlich. Wir neigen zumindest von Zeit zu Zeit dazu, eher das Schlechte zu tun oder zu denken als das Gute. Wir sind als Sünder geboren. Man könnte sagen, wir sind nicht Sünder, weil wir ab und zu mal was Schlechtes tun, sondern wir tun immer wieder Schlechtes, weil wir Sünder sind. Und das ist ein großer Unterschied. Es liegt wie ein Fluch oder als ein Fluch über der Menschheit, dass wir Sünder sind. Menschen, die gegen Gott rebellieren. Und selbst kleine Kinder, die so süß sind und die niemandem was Böses tun, sind schon unter diesem Fluch und sind in diesem Sinne schon Sünder. Und irgendwann, wenn sie alt genug werden, werden sie auch diese Sünde ausleben und Schlechtes tun. So wie alle anderen Menschen auch. Die Bibel beschreibt das bildhaft mit Adam und Eva. Die haben herrlich und in Freuden gelebt, in Gemeinschaft mit Gott. Das wird so schön beschrieben. Gott ging abends in der Kühle des Abends, des Sommerabends, im Garten spazieren. Kann man sich eine schönere Gemeinschaft mit Gott vorstellen? Aber sie wollten selber sein wie Gott. Es hat ihnen nicht gereicht. Sie haben diese verbotene Frucht eben doch gegessen, die Rebellion gegen Gott. Das ist das, was unsere Herzen bewegt, oftmals antreibt. Und dieser Fluch, diese Sünde, diese Schuld führt zu Unfrieden und Hass und Krieg und zu jeder schlechten Tat. Und keiner kann dem entkommen. Und das ist das, was ich gemeint habe mit dieser Überschrift. Wir sind unschuldig, schuldig. Es kommt über uns, ohne dass wir etwas dagegen tun können oder dass wir etwas dafür getan hätten. Es ist einfach so. Nun beantwortet das natürlich nicht die Frage, warum es den einen mal trifft und den anderen nicht. Im Gegenteil, es stellt sich eigentlich eine neue Frage. Warum hat Gott es so zugelassen? Warum lässt sich Gott das bieten? Und da sind wir schon bei dem zweiten Gedanken. In seiner Weisheit hat Gott zugelassen, dass der sogenannte Fürst dieser Welt große Macht über die Menschen hat. Satan wird er genannt, Teufel, Durcheinanderwerfer. Und ich habe ganz bewusst gesagt, in seiner Weisheit hat Gott zugelassen. Jesus hat mal über den Teufel gesagt, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und er ist ein Lügner. Und wenn er Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen Wesen heraus, weil er ein Lügner ist. Aber warum trifft das Unglück dann manche Menschen und manche nicht? Wir können davon ausgehen, das ist für den Teufel, der der Fürst dieser Welt ist, der Macht hat in dieser Welt, geradezu ein Vergnügen ist, Unglück über Menschen zu bringen. Aber warum die einen und die anderen nicht? Warum lässt Gott den Fürsten dieser Welt überhaupt gewähren? Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nur, dass es so ist. Und ich wiederhole, in seiner Weisheit tut Gott, was er tut. In seiner Weisheit lässt Gott, was er unterlässt. Und da sind wir schon beim dritten Gedanken. Gott ist so groß, dass wir ihn in seinem Tun und Lassen nicht begreifen können. Er ist einfach zu hoch für uns. Wir können nicht beurteilen, was Gott tut. Uns ein Urteil bilden, das macht er richtig, das macht er falsch. Gott in seiner Souveränität, in seiner für uns unbegreiflichen Größe tut Dinge, von denen wir meinen, naja, das könnte auch anders gehen. Aber wir sind nicht genug, nicht groß genug, um ihn wirklich beurteilen zu können. Was wir können, ist, ihn anzubeten, ihm zu vertrauen. Uns ihm anzuvertrauen und ihm dienen, weil er uns liebt. Wir alle sind unter die Sünde verkauft, die Paulus geschrieben hat. Der Fürst dieser Welt hat große Macht in dieser Welt und das alles wirft Fragen auf, die wir nicht beantworten können. Wir können nur demütig werden und sein vor Gott, ihn anbeten und ihm dienen und ihn wieder lieben. Und da kommen wir zum vierten Gedanken. Jede Not in dieser Welt, ob klein, ob groß, ob ein einzelner Mensch betroffen ist oder eine ganze Region oder was auch immer, ist eine Aufforderung für uns zu handeln. Nicht zuerst zu fragen, warum lässt Gott das zu, sondern was kann ich tun? Jede Not dieser Welt ist für uns Aufforderung und Anlass zu handeln, beizustehen, zu helfen, zu beten. Und natürlich ist angesichts der Not in dieser Welt das, was wir tun können, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Gott macht in seiner unergründlichen Weisheit etwas Großes aus jeder kleinen Tat, aus jedem guten Wort, aus jeder kleinen Gabe. Denn trotz allem regiert ja Gott. Und trotz allem tut er, was er für richtig hält. Und dieser scheinbare Widerspruch, der über unser Verstehen hinausgeht, ist für uns irgendwie unbefriedigend. Und vor allem beantwortet er unsere Fragen nach dem Warum nur ungenügend. Warum wird einer vom Turm erschlagen und der andere nicht? Wir wissen es nicht. Wir würden es gern wissen. Wir möchten nämlich so sein wie Gott. Wir möchten den Durchblick haben. Und das ist das eigentliche Problem, das wir haben, dass wir sein wollen wie Gott. Und diese Versuche, irgendwie eine Erklärung zu finden, die an sich unbefriedigend sind, können wir nur akzeptieren, wenn der Heilige Geist sie in unser Herz legt. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, dem er das so erzählt, der wird sagen, du spinnst. Du machst dir was vor. Natürlich. Aber wenn ein Mensch vom Heiligen Geist das Herz geöffnet bekommt, der kann sagen, ja, ich will nicht mehr dieses Fragen nach dem Warum, sondern was kann ich tun? Und ja, ich bin nicht genug, um zu verstehen, was Gott tut, was Gott nicht tut. Ich gebe ihm die Ehre und die Anbetung. Dass wir unter diesem Fluch leben, der Sünde, des Zwanges, Schlechtes zu tun. Paulus hat es mal so schön geschrieben, das Gute, was ich gerne möchte, das unterlasse ich und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Das ist vielleicht auch ein bisschen pauschal gesagt. Manchmal tun wir ja auch was Gutes und lassen das Schlechte auch. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Aber das ist dieses Problem, unter dem wir leben. Das hat Paulus so dargestellt. Es führt zu konkreter Schuld und zu zugefügtem Schaden, den wir selbst erleiden, den wir anderen zufügen. Nun ist aber Jesus ja gekommen, um das Evangelium zu verkünden. Frohe Botschaft, gute Nachricht. Schon im Alten Testament, in der Zeit vor Jesus, ist das angekündigt worden von Gott, zum Beispiel durch den Propheten Jesaja, der sagt, und wenn eure Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden, weil sie vergeben wird. Jesus ist die Vergebung. Wir sind zwar unschuldig schuldig, aber wir werden unverdient gerettet. Jesus ist ja nicht gestorben, weil er eben einer von denen war, die es erwischt hat. Jesus war nicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hat es auch nicht übertrieben. Wenn er ein bisschen zurückhaltender gewesen wäre, dann wäre alles gut gegangen. Nein, er wollte das. Er ist ganz bewusst darauf zugegangen, gefoltert zu werden und am Kreuz zu sterben. Das war der Plan, den Gott hatte. Ich spreche jetzt mal als Gott, wenn ich mir das erlauben darf, ich werde ein Mensch unter Menschen. Und das Ziel meines Lebens wird sein, elendig zu sterben und wieder aufzustehen, aufzuerstehen. Und wie Johannes geschrieben hat in seinem ersten Brief, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Und das hat Jesus auch getan. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, die Strafe für alles, was wir getan haben, liegt auf ihm. Er hat an seinem Leib selbst unsere Sünde auf das Holz hinaufgetragen. Und wir sind frei. Wir haben die Vergebung und die Erlösung von dem Fluch der Sünde. Gott selbst hat unsere Sünde auf sich genommen und das wiederum, wenn wir da nach dem Warum fragen, ist eigentlich nur durch Liebe zu erklären, weil er uns liebt. Seine Liebe hat dazu geführt, dass er das Opfer gebracht hat, unsere Sünde und alles, was sie nach sich zieht, auf sich zu nehmen und diesen Tod, der daraus folgt, zu sterben. Und das ist die Grundlage unserer Nachfolge. Und das führt zu Frieden und zu Freude. Und wenn wir vielleicht das umgehen wollen, wenn wir sagen, ach, das ist so schön, wobei Gott fühle ich mich so geborgen und das ist alles so nett und mit Gemeinschaft und so weiter, dann könnte es sein, dass wir uns selbst in die Irre führen. Die Grundlage unseres Vertrauens auf Jesus, die Grundlage des neuen Lebens, das wir geschenkt bekommen haben, ist, dass uns vergeben ist. Vergebung braucht, dass wir diese Schuld anerkennen, die wir selber haben. Vergebung braucht das Schuldbekenntnis und die Bitte um Vergebung. Nochmal zurück zu unserem Predigttext. Jesus sagt, meint nicht, dass jene schuldiger gewesen wären als ihr. Oder anders gesagt, meint nicht, dass ihr weniger schuldig seid, als jene waren. Und meint nicht, dass ihr keine Vergebung braucht. Und was er nicht sagt, aber was dahinter steht, werft euch selbst in Gottes Hände und empfangt seine Vergebung. Er erlöst vom Fluch der Sünde und er gibt neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Amen.